Ja, liebe Schwestern und Brüder, tatsächlich ein interessanter Anblick, muss ich schon sagen, aber seid ihr, ich erkenne euch und schön, dass wir zusammen sind. Eine Predigt live halten ist nochmal was ganz anderes, wie sich nur für sich selbst Gedanken machen. Es ist ein bisschen ein größeres Projekt, wie nur ein paar Sätze zur Tageslosung oder so. Lied auf dem Berg singen ist zwar, man braucht zwar Zeit dafür, man muss das Lied vorher üben, muss dann auf den Berg fahren, dort oben singen. Man braucht da meistens 2 oder 3 Versuche, bis es einigermaßen so brauchbar ist und dann, bis man dann wieder daheim ist. Also da gehen auch 2, 3 Stunden, sind weg wie nichts, das ist ja klar. Aber jetzt von der Arbeitszeit, vom Aufwand, den man treiben muss, ist eine Predigt viel aufwendiger. Trotzdem fand ich das schön, mal wieder eine Predigt zusammenzustellen und ich freue mich jetzt auch, die zu halten. Es hat schon was gefehlt irgendwie am Sonntagmorgen. Das war einfach zu locker, zu entspannt. Also das bin ich gar nicht gewohnt. Ich hoffe, dass ihr nicht die Freude am echten Gottesdienst verloren habt. Und ich möchte deshalb heute Morgen auch als erstes nicht über Corona sprechen, weil das hört man ja seit Wochen nur noch. Sondern mich auf Gottes Wort konzentrieren. Sonntag, Rogate, heute betet deshalb ein Gebetstext. Der Gebetstext, um den es heute Morgen geht, steht in der Bergpredigt. Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Und dieses Gebet steht exakt in der Mitte dieser 3 Kapitel. Und das hat Bedeutung, dass Jesus in seiner wichtigsten Rede in der Mitte ein Gebet stellt. Das bringt doch was zum Ausdruck. Man kann, wenn man die Bergpredigt anschaut, dann kann man sagen, es ist Jesu Anliegen zu zeigen, dass das Wichtigste von allem ist, Gottes Willen zu tun. Also ihn nicht nur zu kennen, sondern ihn tatsächlich zu tun. Es geht um die bessere Gerechtigkeit, wie es an verschiedenen Stellen heißt. Wenn das stimmt, dann zeigt das Gebet, das in der Mitte steht, dass all unserem Tun eine andere Sache vorausgeht. Nämlich das, dass Gott wirkt, dass Gott da ist für uns, dass Gott sein Herz und sein Haus öffnet für uns. Das geht allem, was wir tun können, voraus. Beten und Tun des Gerechten gehören untrennbar zusammen, sagt Dietrich Bonhoeffer. Und so wird das Gebet keine religiöse Pflicht, irgendwas, was wir abhaken müssen, um irgendwie für Gott okay zu sein. Auch nicht eine Frömmigkeit, die wir irgendwie zur Schau stellen, das kritisiert Jesus, wir werden das gleich hören, sondern Gebet ist Ausdruck kindlichen Vertrauens zu Gott und Offenheit für die Kraft, die Gott schenkt. Ich lese uns dieses bekannte Gebet im Zusammenhang der Bergpredigt. Matthäus 6, Vers 5 bis 15 ist der ganze Abschnitt. Und ich lese nach der altbekannten Luther-Übersetzung. Wenn ihr aber betet, sagt Jesus, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu, und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ja, das sogenannte Vaterunser. Oder wie es hier in der Luther-Übersetzung heißt, unser Vater. Wie wir es hier in La ja auch beten. Von Walter Gleiber gibt es ein kleines Büchlein, speziell zum Vaterunser, wo er das sehr schön auslegt und wirklich auch nachvollziehbar die einzelnen Dinge erklärt. Also empfehle ich sehr, wer sich mal mit dem Vaterunser beschäftigen will, Walter Gleibers kleines Büchlein, 50 Seiten, sehr empfehlenswert. Aber er hat auch einen Kommentar geschrieben, einen zweibändigen zum Matthäusevangelium, den habe ich gelesen. Und da verwendet er einen relativ langen Absatz darauf, zu zeigen, dass die Formulierung Vater unser nicht nur grammatikalisch schwierig ist, sondern auch inhaltlich falsch ist. Also er kämpft da ein bisschen. Er kämpft gegen diese ökumenische Formulierung. Er ist da dagegen, dass man das so betet. Er sagt, man betet unser Vater. Und er begründet es natürlich einmal mit der Grammatik. Er sagt, Vater unser ist einfach kein Deutsch. Das wäre der erste Grund. Das ist einfach die lateinische oder die griechische Wortreihenfolge. Bloß, ich lerne jetzt gerade Französisch, das heißt, ich lerne es nicht, aber meine Töchter lernen es und ich kriege da manches mit. Manchmal sind die Worte andersrum sortiert bei den Franzosen. Bei den Spaniern ja auch. Deshalb muss man es ja nicht genauso machen, wenn man es übersetzt. Also das gibt einfach schlechtes Deutsch, wenn man die Reihenfolge genau beibehält. Und so ist hier auch, eine wörtliche Übersetzung dreht die Reihenfolge rum. Also alles andere, das macht man nie, außer hier. Deshalb sagt er, grammatikalisch macht es keinen Sinn. Und inhaltlich sagt er, Vater unser, das klingt nach Formel. Aber genau das ist dieses Gebet eben nicht. Es ist keine Gebetsformel, die wie eine Zauberformel für alle Anlässe gebraucht werden kann, sondern es ist eine vertrauensvolle Anrede. Es geht um Beziehung, nicht um Formalismus. Und deshalb sagt er, ist es gefährlich, das falsch rum zu beten. Fand ich interessant, dass er da so vehement kämpft. Ja, sonst ist er immer sehr ausgewogen und so, aber da bezieht er sehr deutlich Stellung und sagt, nein, das ist auch vom Inhalt problematisch. Also wir beten das genau richtig hier und in Freiburg betet man es andersrum, da gibt es verschiedene Argumente und dann muss man da keinen Krieg wegen dem anfangen, das ist mir schon klar. Aber es ist gut, uns das bewusst zu machen, es geht nicht um eine Formel, die wir hier vor uns haben, sondern um ein Beziehungsgebet. Und das ist mein erster Gedanke, das Vaterunser oder das Unser Vater ist ein Gebet, das uns ermutigt, Gott Vater zu nennen. Aber lieber Vater, sagt Paulus im Römerbrief. Das ist eine persönliche Anrede. Aber heißt sogar Papa, also eine ganz vertraute Anrede, die Jesus gebraucht, die Jesus seinen Jüngern uns in den Mund legt und damit gestattet, Gott so zu nennen. Und Jesus ist damit außergewöhnlich, denn wenn man die anderen jüdischen Gebete seiner Zeit anguckt, sind da etliche überliefert, die reden Gott in aller Regel mit Herr an oder sogar umschreibend mit Ewiger. Also es wird Gott irgendwie umschrieben und Jesus sagt Vater. Vater kommt im Alten Testament an ganz wenigen Stellen vor, so andeutungsweise, aber es ist keine persönliche Anrede. Denn Vater könnte ja zunächst mal bedeuten, Gott ist einfach der Schöpfer, der Erfinder von allem. Das ist ähnlich wie wenn man sagt, Albert Einstein ist der Vater der Relativitätstheorie, genau. Oder Ludwig Erhard ist der Vater der sozialen Marktwirtschaft. Oder Jürgen Klinsmann, der Vater des Sommermärchens. Oder Donald Trump, der Vater der Fake News, so irgendwie. Also der hat es halt erfunden. Gott hat die Welt erfunden, also ist er der Vater von allem. Das ist nicht die Bedeutung von Vater hier. Es ist nicht eine allgemeine Seinsaussage über Gott Vater, wie er manchmal so genannt wird. Nein, es geht um eine persönliche Anrede. Vater zeigt, wer Gott für uns ist, in welcher Beziehung er zu uns steht. Nicht wie er so im Allgemeinen ist, sondern wie er für mich persönlich ist. Mein Vater. Also wenn ich Gott Vater nenne, dann vertraue ich mich ihm an. Dann trete ich in eine Beziehung zu ihm ein. Und Jesus sagt, das dürft ihr. Gott lädt euch dazu ein. Das ist ein fantastisches Vorrecht. Und das lehrt Jesus uns mit diesem Gebet. Gleichzeitig muss man hier eine kleine Einwendung einfließen lassen. Das Wort Vater ist nicht für alle Menschen gleich positiv, sondern das kann auch ein ganz problematisches Wort sein. Weil, wie wir wissen, sind die Väter, die leiblichen Väter, nicht immer perfekt. Eigentlich nie. Also, das sind sie nicht. Die haben einfach ihre Macken. Das wäre noch nicht das größte Problem, aber manchmal verletzen sie, manchmal verschwinden sie, manchmal vergessen sie ihre Kinder oder missbrauchen sie sogar. Manchmal sind die Väter nicht gut zu ihren Kindern. Und wenn ein Kind es erlebt hat, dann hat es unter Umständen große Probleme mit diesem Ausdruck Vater. Dann ist es keine besonders gute Nachricht, wenn man sagt, Gott ist dein Vater. Dann denken die, nein, mit dem Gott will ich jetzt besser nichts zu tun haben. Und deshalb muss man hier wirklich betonen, nein, Gott ist nicht wie irdische Väter. Gott ist nicht einer, der verletzt, der im Stich lässt, der lieblos handelt, sondern Gott ist die Liebe in Person, der absolut und unbedingt das Beste für uns will. Er ist ein guter Vater. Ja, da müssen manche Menschen einen langen Weg gehen. Es gab dieses Buch von Floyd McLuhan, das Vaterherz Gottes, wo er das ganz stark macht. Man sagt, Gott ist ganz anders, wie du vielleicht deinen Vater kennengelernt hast. Aber vielleicht waren eure Väter ja auch voll in Ordnung und ihr habt kein Problem damit. Nur ein Gedanke, Gott ist ein guter Vater. Und das Vaterunser ermutigt uns, ihn so anzusprechen. Mein zweiter Gedanke, dass unser Vater, man sagt immer automatisch Vater unser, gell? Habt ihr das auch schon gemerkt? Wenn man sagt, das unser Vater Gebet, sagen alle, was ist das für ein Gebet? Also das unser Vater richtet unseren Blick in eine bestimmte Richtung. Das ist eine Bibelquiz-Frage, wie viele Bitten hat denn das Vater unser? Ja, gibt da eine Zahl, auf die man sofort tippen würde? 7. Also es wird unterschiedlich gezählt, aber ich glaube auch, dass 7 sind. Die ersten 3 fangen alle mit welchem Wort an? Dein. Die ersten 3 fangen alle mit dein an. Das heißt, das Gebet wendet unseren Blick zum Himmel, nach oben. Wir schauen auf Gott ganz intensiv. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist sehr erstaunlich, weil meine Gebete fangen oft nicht so an. Eure auch nicht? Meine fangen mit mir, meiner, mich an. Oft. Aber Jesus lehrt uns eine andere Form des Gebets, ein Gebet mit einem Perspektivewechsel, nämlich auf Gott. Zuerst auf Gott schauen. Und das betrifft nicht nur das Vaterunser, das ist unser Vater, sondern allgemein unser Gebet. Wir sollen in dieser Haltung beten, dass wir zuerst auf Gott schauen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Das macht wirklich einen Unterschied aus, ob ich bei mir anfange oder ob ich zuerst bei Gott anfange. Vielleicht fällt es euch schwer, aber ich glaube, ihr könnt es einmal ausprobieren. Sagen, okay, wenn ich bete, bete ich immer als erstes dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Name werde geheiligt. In die Richtung, du bist groß, Gott, du hast die Welt gemacht, dir sei Ehre. Fang mal so an. Ich glaube, das macht einen riesen Unterschied, weil das die Perspektive völlig verändert. Wir schauen weg von uns, von unserem alltäglichen Einerlei, von unserem Alltag, von unseren Problemen. Wir schauen auf Gott. Das lehrt uns Jesus hier. Wir schauen auf ihn. Mit diesem Gebet zeigt uns Jesus, dass es beim Beten nicht nur um uns geht, nicht nur um unser Wohlbefinden, um unsere Wünsche und Vorlieben, sondern um eine Beziehung zu ihm und um seine Ehre. Gott ist eben nicht nur ein Wunscherfüllungsautomat. Das wäre, wenn man immer bei mir anfängt, ist die Gefahr groß, dass man so denkt. Gott muss vor allem meine Wünsche erfüllen und wenn er das nicht macht, dann sagen wir, Gebet funktioniert nicht. Dabei haben wir von vornherein gar nicht verstanden, was das Hauptziel des Gebets ist. Nicht meine Wünsche erfüllen, sondern in die Begegnung mit Gott einzutauchen. Ein Mann erzählt seinen Freunden von seinen Urlaubsabenteuern. Er hatte sich auf einer Wüstentour verlaufen. Tagelang ist er umhergeirrt und unter der glühenden Sonne dahin getrottet. Er wäre fast verdurstet. Ja, seine Zunge klebte wie ein nasser Socken, wie ein alter Socken an seinem Gaumen oder so. Und als er wusste, es gibt keine Chance mehr, dass ich mich aus eigener Kraft retten kann, wäre er auf die Knie gefallen und hätte tatsächlich gebetet. Aber was soll er sagen, bevor Gott eingreifen konnte, kam eine wissenschaftliche Wüstenexpedition und hätte ihn einfach so gerettet, ganz ohne himmlische Hilfe. Genau, der denkt, Gebet funktioniert ja gar nicht, mir wird ja auch so geholfen. Nein, Gott ist nicht da, um unsere Wünsche zu erfüllen, sondern es geht um Beziehung. Wir werfen einen kurzen Blick auf diese drei Bitten. Dein Name werde geheiligt. Man muss sich ja fragen, warum muss man Gottes Namen heiligen? Der ist doch schon heilig. Also die Juden sprechen den Namen Gottes nicht aus, weil der so heilig ist. Also der ist doch schon heilig. Aber es geht ja nicht um das Grundsätzliche, sondern das darum, ob Menschen das auch tatsächlich überall tun, ob Menschen Gottes Gott wirklich die Ehre geben. Es geht auch nicht nur um das dritte Gebot. Also, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Da geht es ja eher darum, dass man leichtfertig das Wort Gott in den Mund nimmt. Das natürlich auch, aber bei Heiligen geht es einfach darum, dass man Gott in die Mitte stellt. Dass man ihm die Ehre gibt. Und jetzt die Frage, wie sollte denn dieses Gebet erfüllt werden? Dein Name werde geheiligt. Das klingt ja fast so, wie wenn Gott es machen sollte, was aber gar keinen Sinn ergibt. Ist klar, die Menschen sollen das machen. Dein Name werde geheiligt. Also Gott soll bewirken, dass Menschen seinen Namen heiligen. So müsste man das ja verstehen, diese Bitte. Und da merken wir schon, dass diese Bitte eine Selbstverpflichtung beinhaltet. Ich will das tun. Weil man kann schlecht drum bitten und das selber gar nicht wollen. Und ähnlich ist es bei der nächsten Bitte. Dein Reich komme. Es geht um das Himmelreich, von dem Jesus oft geredet hat. Gemeint ist die Herrschaft Gottes, sein Friedensreich, in dem es kein Leid, kein Geschrei, keine Schmerzen, keinen Tod mehr geben wird. Gottes Herrschaft, wo jede Ungerechtigkeit, jede Unterdrückung abgeschafft ist, wo es keine Sünde mehr gibt, wo Menschen sich nicht mehr verletzen und wo es keine zerstörerischen Mächte mehr gibt. Dieses Reich soll kommen. Ja, das wollen wir, das sehnen wir herbei. Und dafür setzen wir uns auch ein. Dein Reich komme. Und genauso ist es bei dem dritten, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Könnte man auch fragen, ja, das will Gott doch sowieso. Na, sonst wäre es nicht sein Wille. Also wir bitten ihn darum, dass dieser Wille geschehen soll. Und das ist genauso eine Selbstverpflichtung, die da drin steckt. Ich will deinen Willen tun. Also wer so betet, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, der verpflichtet sich danach, nach Gottes Willen zu fragen und nach diesem Willen zu leben. Also zuerst wird unser Blick aufgerichtet aus Gott und ich weiß, wozu ich da bin. Also mein Leben wird in ein ganz neues Licht gerückt. Und dann kommt die zweite Hälfte. Nochmal vier Bitten. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das Letzte könnte man auch zusammenziehen zu einer, ja? Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Da wird also was ausgetauscht, könnte man sagen, aber vielleicht sind es auch vier Bitten. Dann wären es insgesamt sieben, die Zahl ist schöner, würde man sagen. Egal, wie man zählt, hier dürfen wir unsere Ängste, unsere Sorgen, das, was uns bedroht, vor Gott ausbreiten. Ich habe mich gefragt, welches ist denn die schwerste dieser Bitten? Unser tägliches Brot ist nicht schwer, aber natürlich die fünfte. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Das ist die schwerste, weil Vergebung eine schwere Sache ist. Nicht immer fällt uns das leicht, nicht immer können wir das sofort. Manchmal brauchen wir da Jahre dazu. Und deshalb wirkt der Schluss, also das, was Jesus nach diesem Gebet sagt, auch ein bisschen bedrohlich. Wenn ihr nicht vergebt, wird Gott euch nicht vergeben. Das klingt nicht so arg beruhigend, muss man zugeben. Ich glaube, dass man da auch das überinterpretieren kann und sich denken kann, okay, die Vergebung, die ich anderen gebe, das ist wie eine Einzahlung auf ein himmlisches Schuldenkonto. Also ich vergebe, ich mache also praktisch eine Einzahlung in mein himmlisches Konto, von dem dann Gott wieder Vergebung auszahlen kann für mich. Und wenn ich in das Konto nichts einzahle, dann gibt es auch nichts auszuzahlen. So, ich glaube, da degradieren wir Gott zum himmlischen Erbsenzähler. Das stimmt also irgendwie nicht, würde ich sagen. Das ist eine falsche Vorstellung. Sondern es ist genau umgekehrt. Gott vergibt mir und deshalb werde ich befreit, selber zu vergeben. Jedenfalls können wir festhalten, unsere Vergebung und die Vergebung Gottes, die sind irgendwie verknüpft miteinander. Das ist nicht völlig losgelöst. So wie ich mit meinen Nächsten umgehe, das hat eine Rückwirkung auf meine Gottesbeziehung. Warum macht Jesus das so groß, die Vergebung an der Stelle? Ich glaube, weil er weiß, dass verweigerte Vergebung den Menschen zerstört. Ich glaube, dass die Vergebung direkt nach dem täglichen Brot kommt, zeigt, dass wir vergeben können, so nötig haben wie das tägliche Brot. Wir denken, wenn wir nichts zu essen haben, dann können wir nicht leben. Bei der Vergebung sind wir uns da nicht so sicher. Man kann lange leben, ohne zu vergeben. Aber Jesus macht deutlich, wir brauchen das wie das tägliche Brot. Also zuerst schauen wir auf Gott. Dann bringen wir uns selber, unser Leben vor Gott, schütten ihm unser Herz aus. Und das Dritte, das haben wir schon gesehen, der dritte Gedanke, das Vaterunser ist ein Gebet, das uns ins Handeln führt. Die neuzeitliche Kritik am Gebet sagt vor allem, Beten hindert Menschen am Handeln. Beten ist ein Ersatz für das richtige Tun. Bertolt Brecht in seiner Mutter Courage, in diesem Bühnenstück, da stellt er die stumme Katrin einer Bauersfamilie gegenüber. Die Stadt wird bei Nacht überfallen oder Feinde ziehen auf die wehrlose Stadt zu und die Bauersleute fallen auf die Knie und beten ihre Vaterunser. Die Katrin, die betet nicht, sondern steigt aufs Dach und schlägt die Trommel, um die schlafenden Bewohner zu wecken und zu warnen. Ja, hier wird Gebet gegen das richtige Tun ausgespielt. Hier wird gesagt, wer betet, der handelt nicht. Und im Gegenteil ist das Vaterunser ein Gebet, was uns ins Handeln führt. Wir haben das schon gesehen. Die Bitten beinhalten alle eine Selbstverpflichtung. Sowohl die, die sich an Gott richten, als auch die, die in der zweiten Hälfte kommen. Wir werden ins Handeln hineingeführt. Man kann das nicht beten, ohne sein Leben zu ändern, jedenfalls nicht ernsthaft. Dieses Gebet, wenn wir das ernst nehmen, verändert unser Leben. Wenn man zusammenfasst, stellt man fest, das Vaterunser hat nur 62 Worte. Und dennoch bringt es unser ganzes Leben zur Sprache. Unsere Hoffnungen und Ideale, unsere Wünsche und Sehnsüchte, unsere Bedürfnisse, unsere Not. Und es ist ein Gebet, das uns vor allen Dingen Mut macht zum Vertrauen. Vertrauen zum Vater im Himmel. Der Schluss des Gebets, den ich gelesen habe, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Steht hier in der Luther-Übersetzung auch in Klammern, denn es fehlt in den ältesten Handschriften und war vermutlich kein ursprünglicher Teil des Matthäusevangeliums. Dennoch fasst diese Doxologie, dieser Lobpreis sehr schön zusammen, was der Kern des Gebetes ist. Denn es ist ein Gebet, was uns auf Gott ausrichtet, auf sein Reich, auf seine Herrlichkeit und was gleichzeitig ernst nimmt, dass von ihm die entscheidende Kraft kommt. Die Kraft zum Leben und die Kraft zum Handeln und zum Vergeben. Diesem Gott dürfen wir vertrauen. Und wir dürfen immer und überall und für alles beten. Das gilt ohne Vorbehalt, ganz im Gegensatz zu unseren Terminplanungen dieser Zeit. Nein, Gottes Zusagen gelten auf jeden Fall. Und auch in jeder Krise. Amen.